Heute zu Gast bei Behind the Sea Andrea Drewes. Andrea ist CFO und Prokuristin bei der Tittgemeier Group. Die Tittgemeier Group ist ein Unternehmen mit dem Hauptsitz in Osnabrück, haben aber 14 Standorte und 600 Mitarbeiter und über 30.000 verschiedene Befestigungselemente. Das verrät auch schon, wo sie tätig sind. Die zwei Hauptgeschäftsbereiche sind die Befestigungstechnik und Fahrzeugteile. Dort produzieren sie ihre eigenen und handeln auch mit anderen. Und wie das Ganze in der Zukunft sich gestalten soll, was der strategische Fokus ist, dafür haben wir uns auch kurz einmal unterhalten. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet, ist ein Familienunternehmen, mittlerweile in der dritten Generation und macht ungefähr 100 Millionen Euro Umsatz. Wie Andrea in die Rolle gekommen ist, dass alles mal mit einer Banklehre bei der Deutschen Bank angefangen hat und dann einem berufsbegleitenden BWL-Studium, sie auch bei PwC war und später sogar mit einem meiner anderen Podcast-Gäste zusammengearbeitet hat bei Dr. Oetker, das erfahren wir alles gleich im Podcast, was aktuell ihre Challenges in der Rolle sind, in der sie auch noch relativ frisch drin ist und was das C-Level in 2030 sein wird. Darüber haben wir uns unterhalten, ganz viele Themen. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein in den Podcast mit Andrea Drewes, der CFO der Tittgemeier Group. Los geht's! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea. Der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Andrea, willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, Franz. Danke für die Einladung.
Ja, danke euch. Ich bin hier in eurem Studio. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ihr ein eigenes Ton- oder Videostudio hier habt. Sieht mega professionell aus. Danke, dass ich Gast sein darf.
Ja. Sehr gerne. Ja, freut uns sehr.
Start mal los. Ich bin hier in Osnabrück bei dir. Stell dich doch einmal kurz vor und sag uns, was du heute machst.
Sehr gerne. Mein Name ist Andrea Drewes. Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet. Wohne hier im schönen Landkreis Osnabrück und bin CFO bei der Tittgemeier Gruppe in Osnabrück und dort verantwortlich für den Bereich Finanzen und IT in der Unternehmensgruppe.
Okay. Was fällt da alles rein? Also Finanzen ist wahrscheinlich Accounting, Controlling,
oder? Genau. Rechnungswesen und Controlling, klassisch, wie man das so kennt.
Genau.
Auch Steuerrecht und dann das Thema IT, ERP-Systeme, Infrastruktur, Cybersicherheit. Und in den Bereichen Finanzen werden auch Versicherungen und der Fuhrpark mit betreut.
Verstehe, okay. Wie ist bei euch die Geschäftsführung oder das C-Level sozusagen sonst aufgestellt? Wen habt ihr noch? Oder?
Wir haben einmal unseren CEO, unseren Geschäftsführer, Herrn Dietrich Leifert. Und ich bin Prokuristin und neben meiner Person haben wir noch einen weiteren Prokuristen, der hauptsächlich für den Bereich Personal verantwortlich ist, hier am Standort. Und wir sind zu dritt quasi die Geschäftsleitung für die Unternehmensgruppe. Darüber haben wir noch einen Beirat. Das Unternehmen ist ja inhabergeführt und in dem Beirat sind dann die beiden Gesellschafter vertreten, zusammen noch mit weiteren externen Beiräten.
Cool. Ja, ist ja eine Familienfirma, ich glaube 1901 gegründet, also gar nicht so lange her, dass man schon das 100-Jährige oder jetzt ja schon wieder das 120-Jährige da wahrscheinlich gefeiert hat. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über Tittgemeier. Also was macht ihr genau, für was seid ihr bekannt und wo findet man euch vielleicht, wenn man so unterwegs ist im Alltag?
Ja, also unser Unternehmen wurde 1901 gegründet, das ist richtig und nächstes Jahr 2026 haben wir tatsächlich sogar schon unser 125-jähriges Firmenjubiläum, was wir begehen werden und jetzt auch schon so langsam in die Vorbereitung gehen. Und historisch kommt es aus dem Bereich Fahrzeugbauteile und aus dem Handel und in all den Jahrzehnten wurde aus dem Handel dann auch die Produktion von Fahrzeugbauteilen, Karosseriebauteile und darüber hinaus haben wir uns gerade auch in den letzten Jahrzehnten immer mehr mit dem Thema Befestigungstechnik beschäftigt und das ist jetzt auch unser Hauptsteckenpferd, das Thema Befestigungstechnik. Was ist das alles? Das sind verschiedene Metallerzeugnisse, die wir entweder einkaufen, aber auch vor allen Dingen auch selbst produzieren. in unseren Werken in Großbritannien vor allen Dingen. Und wir haben auch noch Werkzeuge, die wir produzieren dafür in Tschechien. Mhm. Und wo findet man die vor allen Dingen im Alltag? Also viele sind verbaut in Automotive, in LKWs und PKWs, zum Beispiel um die Sitze in Fahrzeugen zu befestigen. Da sieht man sie dann nicht, aber man hat sie dann trotzdem immer im Alltag irgendwo dabei. Wo man sie sehen kann, ist zum Beispiel bei der Befestigung von Rädern, auch bei Kinderspielzeugen, bei diesen Bobbycars. Das ist immer so ein prominentes Beispiel, was ja jeder kennt. Da sieht man die sogenannten Starlocks-Sicherungsscheiben zur Befestigung. Oder auch, wenn man einkaufen geht, bestimmte Supermarktketten befestigen ihre Einkaufswagen mit diesen Starlocks zum Beispiel.
Das ist gut, ja. Also ich glaube, das ist immer, glaube ich, sowas, was, wenn man das einmal gehört hat, dann sieht man es jedes Mal. Vorher hat man es nie natürlich gesehen. Jetzt also, wenn die Leute da draußen ihre Autositze oder eben ihr Bobbycar oder die Einkaufswagen beim Einkaufen sehen, können sie an euch denken, sozusagen, ja, an die Befestigungssysteme. Ich habe auch geguckt, es gibt ja 30.000 verschiedene Befestigungselemente. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, es gibt vielleicht so 100 oder so. Aber wahrscheinlich, weil es einfach so komplex ist, ne?
Ja, es ist sehr komplex. Also wir haben einmal Standardartikel, die wir herstellen oder einkaufen von unseren Partnern, und wir haben auch gerade in unseren Werken die Möglichkeit, Kunden individuelle Lösungen zu fertigen, wo wir dann wirklich mit unseren Kunden, das ist zum großen Teil im Bereich Automobilindustrie, aber auch andere Industrien und Maschinenbau. Also wir sind da schon sehr vielfältig unterwegs und mit diesen unterschiedlichen Kunden dann individuelle Lösungen finden auf ihre Befestigungsanwendungen.
Okay, das heißt, Kunden kommen dann einfach zu euch und sagen, ich muss irgendwo was festmachen oder was miteinander befestigen.
Richtig, ja.
Und dann kommen von euch irgendwie Ingenieure wahrscheinlich auch mit raus und schauen sich das an, oder?
Richtig, also wir haben Anwendungsberater, die da mit unseren Vertriebsmitarbeitern zum Kunden rausfahren und sich das angucken und dann entsprechend Zeichnungen vorbereiten und dann Lösungen finden.
Das heißt, zwei Geschäftsbereiche wahrscheinlich, auch aus deiner Sicht als CFO, wo kommt sozusagen eigentlich der Umsatz her und die Umsatzströme? Ist dann wahrscheinlich Fahrzeugbauteile und Werkzeuge und Befestigungselemente,
ja,
oder?
Richtig, ja. Und es kommt immer mehr aus dem Bereich Befestigung.
Ah, okay, interessant, ja.
Da ist auch unsere strategische Ausrichtung.
Ah, cool. Okay, und habt ihr auch so irgendwie Services noch oder irgendwelche anderen Umsatzströme?
Also wir haben Service durch die Werkzeuge, die wir selber auch herstellen und da einkaufen. Und wir reparieren diese Werkzeuge auch. Da, wenn es da Rückfragen gibt, dann reparieren wir die auch, dann nehmen wir die und warten die auch. Die müssen ja auch gewartet werden, genau. Das machen wir auch. Und der große Service ist halt dann auch in der Anwendungsberatung.
Verstehe, okay. Und du meintest, der Befestigungselemente-Bereich ist der wahrscheinlich jetzt gerade immer mehr wächst.
Ja,
genau. Ist auch
genau
die Strategie von euch, oder?
Das ist auch die Strategie. Deswegen haben wir auch dann in den letzten Jahren, insbesondere dann in England, haben wir da zugekauft, einen Zulieferer haben wir aufgekauft in Birmingham und haben da die Marke Starlocks übernommen für die Befestigungstechnik. Und 2019 haben wir im Nordengland in Glasburn das Werk Ziertec übernommen, die halt für diese Sicherungsringe bekannt sind. Und das ist dann halt da, wo die Reise hingeht. Wir haben aber auch noch ein weiteres Produkt. In Süddeutschland haben wir die Firma Rico, die bemacht Rollläden.
Ah, okay. Stimmt, das
habe ich auch gesehen. Und diese Rollläden, das ist auch etwas, was man im Alltag sieht, wenn man mit der Deutschen Bahn fährt und dort ins Bistro geht. Und da sieht man, dass diese Bistros so Rollläden haben, die, wenn die auch mal geschlossen sind. Mhm. Und diese Rollläden, das wird von unserer Firma gefertigt. Das sieht so trivial aus, das ist aber nicht trivial, dass das genau richtig schließt. Das hat unsere Firma hinbekommen, wo andere gescheitert sind. Und da sind wir auch stolz drauf.
Ah, interessant. Aber das ist dann eher so Abtrennungstechnik,
ja, Abtrennung,
in dem,
ja,
Bereich, ne? Also nicht so Fenster verblenden sozusagen, Rollläden, sondern...
Genau, oder auch in Fahrzeugen wie Feuerwehrfahrzeuge zum Beispiel, die auch Rollläden haben.
Stimmt.
Das auch, ja, das ist...
Interessant, aber auch ein interessanter Mix, aber das ist typisch für Familienunternehmen. Immer wenn ich mit Familienunternehmen spreche, dann ist das Produktportfolio oftmals auch einfach... Auf den ersten Blick vielleicht etwas, also vielleicht könnte man denken, passt irgendwie vielleicht gar nicht zusammen. Auf der anderen Seite steckt Technik dahinter, die dann zusammenpasst, und dann macht das Ganze wahrscheinlich wieder Sinn, richtig?
Ja, das macht Sinn, und wir haben sehr hohen Qualitätsanspruch, und dass die Artikel, die wir fertigen oder dazu kaufen, dass die halt einen hohen Qualitätsansprüchen unserer Kunden auch genügen, und wir wollen auch immer so einen Schritt voraus sein und immer wieder auch neue Dinge als Innovation mit dazu aufnehmen.
Cool. Magst du noch ein bisschen was zur Größenordnung sagen von der Firmengruppe?
Ja, gerne. Also wir sind hier in Osnabrück, haben wir unseren Standort, das Headquarter sozusagen. Da haben wir auch die Zentrallogistik, insbesondere für Deutschland und die EU. Und wir haben dann noch in weiteren europäischen Ländern haben wir noch Vertriebsstandorte und Produktionsstandorte, insgesamt 14 Standorte in Europa. Und wir vertreiben unsere Produkte aber auch über die europäischen Grenzen hinaus, weltweit, auch in die USA und nach Asien zum Beispiel. Also haben weltweit Kunden und haben so knapp 100 Millionen Umsatz. Und mittlerweile sind wir so etwas unter 600 Mitarbeitern in der Gruppe.
Also schon recht groß. Wie viele sind bei dir? Also wie viel?
Ich müsste mal durchzählen. Ich glaube, also disziplinarisch sind es, meine ich, 15 oder mittlerweile glaube ich sogar schon 16 oder 17. Und ich habe aber auch noch als CFO halt fachliche Verantwortung auch noch für Mitarbeiter im Bereich Finanzen und IT über den Standort hier hinaus.
Ja, also mega spannend. Wie gesagt, wir linken mal alles zur Tittgemeier-Gruppe unten in den Shownotes vom Podcast und dann können die Leute sich das mal anschauen. Ich habe selber bei YouTube ein bisschen einfach reingeguckt, da. Das ist immer ganz praktisch, weil dann sieht man, wie die Sachen hergestellt werden und sieht die auch mal, wie die aussehen. Und wenn man dann irgendwann so ein bisschen mit Werkzeugen zu tun hat und so, dann sieht man auch oder erkennt die Sachen wieder, sag ich mal. Jetzt schauen wir uns mal an, wie bist du da hingekommen? Also du hast ja auch ein paar coole Stationen noch in der Vita. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie hat es angefangen und geh mal so ein bisschen durch deinen Werdegang einfach durch.
Ja, sehr gerne. Also ich stamme gebürtig aus Bielefeld, was jetzt nicht ganz so weit ist von Osnabrück. Bin da geboren und aufgewachsen, Abitur gemacht und habe dann erstmal klassisch nach dem Abitur eine Banklehre gemacht bei der Deutschen Bank. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich schon immer auch gerne mit Menschen zusammengearbeitet habe und damals halt dann mit Kunden vor allen Dingen zu tun hatte. Und habe danach dann berufsbegleitend Betriebswirtschaft studiert, habe dann immer noch bei der Bank weiter als quasi so eine Art Werkstudentin gearbeitet.
Ah, okay.
Wollte eigentlich auch immer im Bereich Firmenkundenbank bleiben, aber mich hat es dann doch in die Wirtschaftsprüfung gezogen. Ich bin dann nach Hannover gegangen nach Beendigung des Studiums und dort ganz klassisch auch Laufbahn in der Wirtschaftsprüfung bei PwC in Hannover angefangen und war da 5 Jahre und habe dann auch mein Steuerberaterexamen gemacht und es hat mir auch viel Freude gemacht, aber irgendwann wollte ich dann doch wieder die Seiten wechseln. Und etwas zu prüfen, was andere erstellt haben, macht Spaß, aber etwas selber zu erstellen, macht noch mehr Freude. Und das habe ich auch nie bereut. Bin dann wieder zurückgegangen nach Bielefeld und habe dort bei Dr. Oetker angefangen im Konzernrechnungswesen und war dort ja bis Anfang letzten Jahres fast 20 Jahre beschäftigt gewesen. Ich glaube, es waren ungefähr 19 Jahre, fast 20 Jahre. Und habe dort am Anfang halt auch klassisch mitgewirkt an der Erstellung des Konzernabschlusses, habe dort auch Einzelabschlüsse bilanziert und Mergers und Acquisitions begleitet. Der Konzern war in vielen Ländern vertreten und ich habe auch viele Länder bereist. Also ich war weltweit auch unterwegs und habe dann auch die Tochtergesellschaften besucht. Und habe dann aber auch zunehmend mehr in den letzten Jahren an Digitalisierungsprojekten gearbeitet. Also aus dem Fachbereich heraus, Accounting, gemeinsam mit der IT und anderen Fachbereichen an Digitalisierungsprojekten oder ERP-Implementierung gearbeitet. Also unter anderem auch an dem S4HANA-Projekt. Ich hatte auch mit Interesse den Podcast verfolgt, den du mit Marco Schweikart letztes Jahr aufgenommen hattest.
Ja, das dachte ich mir. Wollte ich mich gerade fragen, ob du daran beteiligt warst.
War ich daran beteiligt. Ich habe da den Fachbereich Accounting Projektverantwortung für getragen. Und das war auch ein tolles Projekt und sehr erfolgreich. Und wir haben da sehr gut zusammengearbeitet über alle Standorte und Abteilungen hinweg. Und das hat dann ja auch sehr erfolgreich dann ja auch zum Go-Live geführt.
Ja, hattest du bei der Deutschen Bank oder schon bei PwC auch schon vor, CFO mal zu werden? Oder war das da noch eher Banker-WP-Karriere?
Ja, das war eigentlich noch eher Banker-WP-Karriere tatsächlich gewesen.
Also gar nicht, bis dahin quasi auch gar nicht drüber nachgedacht, dass mal irgendwann jetzt auch hier CFO von dem Unternehmen
sein könnte. Also damals vor 20 Jahren hatte ich das noch nicht auf der Agenda. Ich wollte schon immer gerne Karriere machen. Ich war schon immer sehr ehrgeizig. Ich habe während meines Studiums auch zwei Semester im Ausland in Kanada verbracht und habe da studiert. Habe dafür auch ein Stipendium bekommen. Also ich war immer schon sehr ehrgeizig und wollte Karriere machen, aber ich hatte jetzt nicht explizit eine Stelle vor Augen, auf die ich halt hingearbeitet habe, sondern habe immer gedacht, einen Schritt nach dem anderen.
Aber also wenn man sich so anschaut, finde ich, ist eigentlich ein recht, echt cooler Weg. Also auch mit den 20 Jahren Dr. Oetker natürlich stark. Und jetzt finde ich, ist eine tolle Rolle. Also erstmal natürlich Glückwunsch.
Ja, danke schön.
Ja, wenn du da jetzt so zurückguckst, würdest du irgendwelche Meilensteine oder irgendwelche Entscheidungen hervorheben? Also dass du zum Beispiel sagst, ja, also es war schon richtig, dass ich da zur richtigen Zeit dann in die WP gegangen bin oder dass ich dann zu Dr. Oetker auch gegangen bin und 20 Jahre halt nicht mehr geprüft, sondern halt das gemacht habe, was geprüft werden muss. Oder?
Also ich denke, dass der Werdegang so gut gewesen ist im Nachhinein. Also ich würde das, wenn ich mich wieder entscheiden müsste, wahrscheinlich ähnlich auch machen. Ich bin jetzt aber auch wirklich tatsächlich sehr froh und dankbar, dass ich jetzt die Rolle der CFO hier in der Tietgemeier-Gruppe innehaben darf. Das ist eine mittelständische Unternehmensgruppe, die auch, finde ich, genau die richtige Größe hat, internationales Geschäft hat, wo man dann auch selber mitgestalten kann. Ja. Also ich hätte es im Nachhinein genauso gemacht und das war jetzt auch der richtige Zeitpunkt. Im Nachhinein hätte es auch ein paar Jahre früher sein können. Aber ja, man braucht auch ein bisschen menschliche Reife und Erfahrung, um so eine Rolle auszuüben. Okay, aber ja, es hätte nicht 20 Jahre, es hätte auch früher sein können. Klar. Das ist vielleicht das Einzige. Okay. Aber so jetzt für mich persönlich ist es genau richtig gewesen.
Cool. Und hast du irgendwelche Personen oder so noch in der Laufbahn gehabt, wo du sagst, okay, das waren so Leute, die haben auch die Karriere mit beeinflusst oder mitgeschaffen oder so?
Ja. Ja, also ich hatte immer Glück, während meiner beruflichen Laufbahn, egal in welcher Firma ich gearbeitet habe oder jetzt auch arbeite, dass ich immer Mitarbeiter, Kollegen und auch Vorgesetzte haben, die immer gute Werte vertreten haben. Mhm. Das ist mir persönlich auch wichtig, weil mir auch so menschliche Werte, Verantwortung zu übernehmen, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, respektvolles Miteinander, das ist mir auch sehr wichtig. Und da hatte ich immer Wegbegleiter, die diese Werte auch vertreten haben. Das hat mich auch positiv beeinflusst und bestärkt. Mhm. Und da hatte ich auch immer Vorgesetzte, die mich bestätigt haben in meinem Weg. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man jemanden hat, der einen auch bekräftigt.
Hast du da aktiv nachgeguckt und auch nach aktiv irgendwie so diese Werte dir angeschaut? Oder war das einfach dann auch Glück dann einfach oder Zufall? Oder?
Also ich glaube, dass ich diese Werte gesucht habe oder auch schon so ein bisschen in mir getragen habe. Aber ich habe dann auch immer mir solche Vorbilder auch gesucht und auch gefunden, ja.
Okay. Und sind Werte was, an denen du so arbeitest regelmäßig oder ist das intuitiv?
Das ist tatsächlich, glaube ich, bei mir intuitiv. Also ich hatte mal eine Wegbegleiterin, eine Kollegin, die hat gesagt, fachlich, das kann man alles lernen und muss man natürlich auch was dafür tun, dass man fachlich gut ist und sich weiterbildet. Aber so eine gewisse emotionale Intelligenz, das wird einem so ein bisschen in die Wiege gelegt und ich glaube, wenn man die in sich hat und dann halt auch ein bisschen darauf achtet, wie sein eigenes Verhalten andere Menschen beeinflusst, ich glaube, dass man das dann daraus auch sich entwickeln lassen kann.
Mhm. Und so dieses Thema Führung und fachlich, du warst ja dann lange Zeit wahrscheinlich bei PwC, Deutsche Bank, auch schon irgendwie in Führungsrollen?
Nein, noch nicht.
Das heißt, das war dann sowas Neues, wo du dann zu Dr. Oetker dann in Führungsrollen gekommen bist. Ja. War das nochmal was, wo du gesagt hattest, okay, das ist jetzt besonders positiv oder das hat dir besonders viel Spaß gemacht oder war besonders herausfordernd?
Ja, das hat mir schon viel Spaß gemacht, auch immer mehr in Führung zu gehen. Und auch jetzt habe ich ja noch mehr Mitarbeiterverantwortung hier. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, weil es mir immer viel Freude gemacht hat, mit Menschen zusammen zu sein, ob das jetzt Kunden sind oder Kollegen oder Mitarbeiter sind. Das Miteinanderarbeiten hat mir schon immer sehr viel Freude gemacht und der Austausch und wenn ich das von mir selber sagen darf, ich glaube, ich bin auch jemand, der sich auch Zeit nimmt und gut zuhört. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich mir die Meinung meiner Kollegen und Mitarbeiter auch anhöre und versuche, auch Brücken zu bauen und alle mitzunehmen. Das ist mir jetzt auch gerade jetzt auch ganz wichtig, jetzt auch hier bei meiner Tätigkeit, weil ich auch gerne möchte, und das ist auch im Unternehmenssinne, dass die Standorte gut zusammenarbeiten, gerade wenn die historisch heterogen gewachsen sind, mit Unternehmen, die gegründet worden sind, Unternehmen, die dazugekauft worden sind, unterschiedliche Kulturen an den verschiedenen Standorten in den unterschiedlichen Ländern, das Zusammenbringen der Meinungen und dass man zusammen an derselben Strategie in dieselbe Richtung schaut und daran arbeitet, das ist ganz wichtig.
Okay.
Und das macht mir sehr viel Freude und da lebe ich jetzt gerade so ein bisschen auch darin auf.
Okay, weil du es gerade mit den verschiedenen Standorten gesagt hast, ich erinnere mich gerade an meine letzte Episode, wo ich eine Frage pilotiert habe. Und zwar habe ich gefragt, was würdest du denn andere C-Level-Manager, Managerinnen fragen? Und die Frage kam dann von dem Gast, dass wie managt man eigentlich diese komplexen Stakeholder-Konstrukte, die man in der Firma ja noch nicht hat, die man erst im C-Level hat. Das heißt, man hat sein Team, man hat die Firma, man hat die anderen geschäftsführenden Personen, man hat Gesellschafter, Aufsichtsrat, Beirat. Also hast du da irgendeinen Geheimtipp oder was, wie du sozusagen die ganzen unterschiedlichen Stakeholder managst für dich?
Also ich glaube, man muss immer ruhig bleiben, weil manchmal gibt es auch Situationen, die unerwartet sind oder Meinungsbilder, die plötzlich auftauchen.
Mhm.
Und ich höre erstmal zu, ich halte mich erstmal zurück, mit meiner eigenen Meinung rauszupreschen, sondern ich höre mir erstmal unterschiedliche Ansichten an und ich versuche immer, möglichst neutral und objektiv zu bleiben.
Mhm.
Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil auch so im Alltag, da passiert das natürlich immer mal, dass unterschiedliche Meinungen vertreten werden in unterschiedlichen Abteilungen und Standorten. Das ist ganz normal. Ich finde das auch nicht schlimm. Manche finden das schlimm. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das normal und menschlich, wenn Menschen miteinander arbeiten, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Und ich versuche immer, Brücken zu bauen.
Mhm.
Also so das ganze Thema so Diplomatie, Brücken bauen, Verbindungen herleiten, zwischen den Mitarbeitern Konsens finden, Kompromisse finden, aber gute Kompromisse finden, das ist mir ganz wichtig. Und ich habe auch viele Management-Bücher zu diesen ganzen Themen gelesen, so Harvard-Konzept und was es da alles gibt zu den Themen, wie man gute Win-Win-Situationen für alle Beteiligten findet.
Welche hast du da? Also das kenne ich sogar irgendwie vom Hören.
Ja, das Harvard-Konzept.
Das Harvard-Konzept.
Ja, genau. Ja. Oder hier der Klassiker von Fredmund Malik, Führen, Leisten, Leben.
Ah ja, das
also
habe ich auch schon mal gehört.
Das lese ich mir halt gerne auch mal durch in meiner Freizeit und lasse mich inspirieren. Und versuche das mit aufzunehmen. Aber ich habe dennoch auch gemerkt, am meisten lernt man tatsächlich durch Lebenserfahrung.
Mhm.
Ich habe mir auch während meiner Laufbahn immer mal wieder einen Business-Coach gegönnt. Genauso wie ein Spitzensportler, der gute Leistung erbringen möchte, einen guten Trainer hoffentlich hat, braucht man auch in der Wirtschaft oder überhaupt im Berufsleben auch mal jemanden, einen Sparringspartner. Und das ist manchmal gut, wenn man sich da jemand Neutrales von außen nimmt. Der da einen Blick drauf wirft, das hat mir auch immer geholfen, das kann ich eigentlich auch nur empfehlen, dass man sich selbst reflektiert, vielleicht auch ins Gespräch mit anderen geht, aber am meisten lernt man tatsächlich durch Lebenserfahrung, indem man es einfach macht und ausprobiert und sich auch traut.
Ja, ich glaube, Zeit kann man nicht so richtig austricksen, also oder sich drumherum mogeln. Es ist halt einfach so, man kann schon viel mit Einstellung und durch Wissen sich quasi eine Abkürzung wählen, aber man braucht, glaube ich, immer zu der Einstellung, die man hat, dass man zum Beispiel einfach sagt, ja, ich kann CFO werden zum Beispiel und natürlich den fachlichen Fähigkeiten, ich kann CFO sein, weil ich habe die fachlichen Fähigkeiten, braucht man einfach noch, glaube ich, auch die Verknüpfungen der Erfahrungen, die man braucht, um CFO zu werden, weil so einfach jemanden hinzusetzen, nur weil er das Wissen und die Einstellung hat, kann halt schief gehen, weil eben in dem operativen Daily Doing da zählt dann halt die Erfahrung und wie gut ist man. Und wenn man in seinen Default-Modus zurückfällt und dann irgendwie in Schockstarre gerät bei schwierigen Situationen, gerade wie du gesagt hast, so Sachen, wo man auch diplomatisch sein muss, da wird es dann schwierig, wenn man keine Lebenserfahrung hat. Sehe ich ähnlich. Ja, sehr interessant, weil du gerade gesagt hast, auch mit dem Business-Coach, also sehe ich genauso, ja, niemand fährt zu den Olympischen Spielen ohne Coach, das wäre total wahnsinnig und deswegen sollte man im Spitzenmanagement auch das Gleiche tun. Wie wählst du solche Leute aus? Also hast du da irgendwie, also wie machst du das, wie wählt man einen guten Coach aus?
Also den ersten Coach, oder es war eine Frau, ein weiblicher Coach, den ich mal hatte vor Jahren, habe ich durch eine Empfehlung von einer guten Bekannten, Kollegin, und das war auch gut gewesen. Da bin ich auch immer noch in Kontakt oder halt tatsächlich ganz klassisch durch Googlen und durch Bewertungen und auch einfach mal telefonieren. Und ich habe das auch schon gemacht, dass ich mir mehrere Coaches aus dem Internet oder angehört habe und dann telefoniert habe. Ja, das habe ich auch schon gemacht.
Okay.
Mhm.
Ist ja nicht leicht, ne? Es gibt ja mittlerweile einfach wahnsinnig viele auch deswegen.
Ja, es gibt viele und das ist halt, also ich, wenn man dann sich aufs C-Level vorbereitet, finde ich, ist das wichtig, dass das dann ein Coach ist, der auch entweder selber Erfahrung hat, selber vielleicht mal C-Level war und sich dann als Berater vielleicht dann spezialisiert hat oder halt schon sehr, sehr viele C-Levels auch beraten hat, weil das muss dann wirklich schon jemand sein, der die Herausforderung dann auch kennt.
Ja.
Und das ist halt was anderes, ob ich jetzt, auf welchem Level ich bin, das ist schon ab und an ein Unterschied. Nicht immer, aber durchaus auch mal.
Absolut. Und ich finde es auch richtig, dass man dass es auch eine andere Person sein kann, ja, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Ne?
Ja, genau.
Einen anderen Schritt.
Genau, und deswegen hab ich mir dann auch nochmal jemand anderen auch nochmal dazugenommen und das war auch gut gewesen, ja.
Ja, sehr interessant. Ja, jetzt die Frage, die ich dir gestellt habe, natürlich mit dem Stakeholder-Management. Was wäre denn eine Frage, die du jetzt, wenn du jetzt jede Woche so wie ich irgendwelchen C-Levels Fragen stellen darfst? Ich versuche natürlich immer irgendwie gute Fragen zu stellen, aber vielleicht hast du ja auch noch eine Frage, die man stellen könnte.
Ja, also ich finde ja die Frage immer interessant. Ich habe mir auch deine Podcast jetzt auch intensiv angehört und so sind wir ja auch zusammengekommen, indem ich deine Podcast geliked habe.
Ja.
Ich finde die Frage tatsächlich auch sehr interessant, die du immer stellst, wie man den C-Level in ein paar Jahren sieht, in 2030. Das wäre auch nochmal so eine offene Frage in die Runde. Und denn das ist auch eine Frage, die mich beschäftigt, denn im Moment alles verändert sich immer schneller und jetzt auch gerade mit dem ganzen Thema KI, künstliche Intelligenz, was ja auch nochmal ein Quantensprung ist, die ganze Agilität, die uns umtreibt und vielleicht auch so ein bisschen das Thema Führung in Richtung Generation Z, also die jetzt nachkommen.
Ja.
Das sind ja nochmal eine Generation, die andere Anforderungen und Wünsche an die Arbeitswelt haben. Wie man da agiert.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Hast du schon konkret irgendwelche, also es sind ja nur, man kann es ja nur mutmaßen, niemand hat eine Glaskugel, also was glaubst du, was sich vielleicht, was bleibt vielleicht und was geht vielleicht weg? Hast du da schon Mutmaßungen für 2030?
Also ich glaube tatsächlich, dass man als Führungskraft oder als C-Level auch immer noch agiler werden kann und darf. Ich mit meinem Jahrgang komme ja noch so klassisch aus der Welt, wo die Führungskräfte und Geschäftsführer in der Elfenbeinetage sitzen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Das kenne ich noch so aus den 90er Jahren, wo ich bei der Deutschen Bank gelernt habe, wo dann wirklich die Vorstände ganz oben saßen im Hochhaus.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die da immer noch sitzen.
Ich auch nicht. Gib uns Feedback.
Und im Laufe meines Berufslebens habe ich dann noch immer mehr erlebt, dass es Großraumbüros gibt und die Führungskräfte mittendrin sitzen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man einfach nahbarer ist, dass man halt nicht abgeschottet sitzt, sondern dass man nahbar ist für seine Mitarbeiter, dass man da ist, dass die Türen offen sind. Das finde ich noch wichtiger. Und ich glaube auch, dass die Mitarbeiter und auch gerade die Kollegen, die nachwachsen, dass sie das auch erwarten. Und ich persönlich bin auch ein Freund davon, dass man in die Firma fährt. Das ist aber meine persönliche Einstellung. Ich finde Homeoffice toll, dass man das machen kann, dass wir das gelernt haben, dass das geht. Aber ich fahre, wenn es eigentlich fast jeden Tag ins Büro ist oder ich besuche die Standorte. Ich fahre auch viel dann in die Standorte raus und spreche mit den Personen. Denn ich denke, das persönliche Gespräch, wo man sich in die Augen schaut, so wie wir beiden jetzt hier, das ist was anderes als 100%. Zu telefonieren. Das ist auch gut und Online-Meetings sind auch wichtig, aber...
Ja, also ich sehe das auch so. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Rollen, wo das besser und wo das schlechter geht. Es gibt Rollen, wo es gar nicht geht. Ja, wir gucken mal in die Produktion. Die lachen immer nur rum über die Diskussion, weil da geht noch lange kein Homeoffice.
Ja.
Ich habe letztens, glaube ich, auch gelesen, dass Lehrer auch irgendwie Homeoffice gefordert haben einen Tag in irgendeiner Zeitschrift oder so. Es ist natürlich auch schwierig, sowas zu machen. Und man muss aufpassen, dass man nicht die soziale Beziehung, die man halt aufgebaut hat, ja über die letzten Jahrzehnte und so weiter, dass man nicht vergisst, dass man die ja nicht einfach wegradieren kann. Also die Leute, die jetzt ins Unternehmen neu reinkommen, die haben das gar nicht aufgebaut. Und deswegen sollte es immer ein Teil bleiben. Aber es ist nach wie vor gut zu wissen, dass es für einige Berufsgruppen auch geht.
Ja, auf jeden Fall.
Und gerade auch, wenn man Schwierigkeiten hat, weil der Standort irgendwie irgendwo außerhalb ist. Ja, ich bin ja auch gerade in NRW unterwegs. Da gibt es natürlich tolle Orte, aber es gibt auch sehr viele kleine Orte. Und da kriegt man natürlich nicht die Top-Talente, die man dann da vielleicht braucht. Insofern ist es, glaube ich, ein cooler Benefit.
Also die Mischung macht es. Die Mischung macht es. Aber also ich bin Verfechter, dass gerade halt Führungskräfte halt dann auch ansprechbar sind, indem sie halt dann vor Ort sind. Also das ist mein persönlicher Geschmack.
Wenn du sagst, nahbar sein, ist es ja auch ein Problem im C-Level, dass wahnsinnig viele Leute was von einem wollen. Ne? Ich will Podcast machen, irgendjemand will irgendwas verkaufen, irgendjemand will eine Nachricht schicken und irgendwas wahrscheinlich wieder verkaufen. Und wie schirmst du dich da so ein bisschen ab? Also hast du da so einen Filter, sag ich mal, irgendwie so im Gehirn oder was, wo du sagst, so diese Nachrichten gucke ich, die anderen lösche ich direkt? Oder Also, und gleichzeitig will man ja nahbar bleiben, dass man sagt, man nimmt sich die Zeit für einzelne Leute, zum Beispiel natürlich die Mitarbeitenden und so.
Ja, das klappt eigentlich ganz gut. Also man hat natürlich nicht immer jeden Tag für jedes Thema Zeit, aber ich habe immer einen Blick auf Nachrichten bei Teams oder in Outlook oder wenn jemand anruft. Und ich nehme das wahr, was das ist und versuche dann relativ schnell für mich zu priorisieren, ob das jetzt ein Ad-Hoc-Thema ist, um das ich mich kümmern muss oder ob das etwas ist, wo ich dem Kollegen sagen kann, das können wir jetzt morgen oder nächste Woche terminieren.
Okay.
Das klappt aber eigentlich in der Regel ganz gut. Also ich glaube, ich kann das ganz gut priorisieren.
Okay, also kein übergequältes Postfach und...
Ja, also es ist schon voll, aber ich habe das, glaube ich, ich kann das ganz gut sortieren. Dazu gehört aber auch ein bisschen Lebenserfahrung.
Das stimmt, ja, da ist es wieder die Erfahrung. Dann gibt es noch eine Frage zum Schluss und dann sind wir eigentlich auch schon durch.
Ja.
Was würdest du denn machen, wenn man dir jetzt verbieten würde, das zu machen, was du jetzt machst und wenn du auch nicht in der Wirtschaft tätig sein würdest?
Ja, also wie gesagt, ich mache meinen Job sehr gerne und ich arbeite sehr gerne in der Wirtschaft tatsächlich. Das macht mir sehr viel Freude. Ich wollte ursprünglich, als ich noch zur Schule gegangen bin, hatte ich im Abitur Latein und Deutsch Leistungskurs. Das muss man mögen.
Nicht
vor allem Latein muss man mögen. Und damals, als ich die große weite Welt noch nicht kannte, wollte ich tatsächlich Gymnasiallehrerin werden für Deutsch, Latein, Kunstgeschichte und Religion.
Wow.
Ja. Und ich in meiner Freizeit, wenn ich jetzt keine Business-Sachbücher, Management-Bücher lese, dann lese ich halt gerne auch Literatur und auch gerne auch die alten Klassiker und Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte. Das hätte ich wohl gerne studiert. Das hätte mich interessiert, aber das mache ich jetzt halt in meiner Freizeit ab und an.
Ja.
Aber ich bin im Moment auch eher dafür, dass man in die Zukunft und nicht so sehr immer in die Vergangenheit guckt. Also die Zukunft jetzt auch gerade im Rahmen der Digitalisierung, das ist viel spannender. Also das.
Ja, das stimmt. Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch irgendwo mal gelesen, dass wenn man die Vergangenheit gut kennt, man natürlich auch gut die Zukunft ableiten kann, weil sich natürlich historische Ereignisse auch immer in einer, da gibt es glaube ich auch so ein Buch von irgendjemandem, fällt mir jetzt gerade nicht ein, vielleicht fällt es mir noch ein und dann linke ich es unten. Aber dass sich halt gewisse Ereignisse auch immer wieder wiederholen sozusagen, nur mit einer anderen Tragweite.
Ja.
Man vergleicht ja jetzt zum Beispiel auch Industrialisierung und KI immer.
Mhm.
Kann man jetzt noch nicht sagen, wer weiß, passiert ja jetzt erst noch. Aber ja, also mega spannend. Dann Latein-Deutsch, Kunstgeschichte und Religionslehrerin. Sehr gut.
Ja.
Cool.
Mhm.
Danke, dass du dabei warst. Es hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank für die Offenheit und natürlich auch für die Gastfreundschaft hier bei euch.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir für deinen Besuch.
Super. Ja, wer jetzt noch zuhört, der muss unbedingt natürlich eine Bewertung da lassen. Also schreibt uns entweder direkt auf LinkedIn oder in die Mails. Ihr könnt unten so ein bisschen schauen, was an Kontaktadressen da ist. Oder ihr kommentiert einfach auf Spotify direkt die Episode. Ich schaue da ab und an rein. Das geht seit einiger Zeit. Ich sage es immer dazu. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert, das weitererzählt. Das ist so ein Mund-zu-Mund-Propagandathema. So ein Podcast ist ja kein algorithmisches, Instrument groß, so wie es auf Social Media ist. Deswegen gerne weitererzählen, gerne weiterschicken, wenn ihr der Meinung seid, dass die Episode jemand anderes auch hören sollte. Das Ganze ist nur möglich, da das für mich ein Berufshobby ist und ich nebenbei noch bei Atreus, hauptsächlich bei Atreus Direktor bin und für das Thema Interim Management zuständig. Sprich, wenn euch die Fragestellung, habe ich zurzeit die richtigen Personen zur richtigen Zeit im Unternehmen rumtreibt, dann kommt gerne mal auf mich zu. Gerade wenn es um Interim Assignments geht, also Interim Projekte oder Interim Linienmanagement, Führungsaufgaben, dann kommt gerne mal auf mich zu, dann können wir mal drüber sprechen. Vielleicht haben wir dann eine Lösung für euch, vielleicht habt ihr auch selber eine Lösung im Unternehmen, deswegen hilft ja auch das Gespräch oder ihr habt was im persönlichen Netzwerk, ist auch eine gute Lösung. Und wenn das nicht der Fall ist, haben wir einen sehr guten Talentpool und da könnt ihr dann für so Themen wie Merger Acquisitions, Umbau-Aufbau-Themen, Systemeinführungen oder eben tatsächliche Vakanzüberbrückungen auf uns zukommen. Ich freue mich drauf und Andrea, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
Ja, ich freue mich auch. Danke.